Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge hier auf meinsportpodcast.de. Heute mit wieder einem kleinen Special. Mein Name ist Andreas Thies, Philipp Joubert ist nicht dabei, aber heute habe ich einen Interviewpartner. Christopher Göhr ist Inhaber und Besitzer einer Kindertennisschule. Er bringt Kindern ab 3 bis 4 Jahren bei, wie man Tennis spielt und dann auch über verschiedene Methoden. Dazu hat er ein Buch geschrieben, Tennistraining für Kinder. Und über dieses Buch und über sein Tennistraining und über seinen Werdegang, darüber hat er mir im Interview erzählt. Das Interview hört ihr hier. Tennistraining für Kinder, ein kompletter Trainingsleitfaden. So heißt das Buch von Christopher Göhr, der ehemaliger Lehrer ist, der Coach ist und der Tennistrainer ist und den ich jetzt im Interview habe. Hallo Christopher.
Hallo Andreas.
Wir haben uns aufs Du geeinigt, vielen Dank dafür. Ja. Du hast ein Buch geschrieben, Tennistraining für Kinder. In diesen Zeiten, wo es dann auch durchaus um Bewegungsangebote gehen muss, dann auch für Kinder und Jugendliche, vielleicht dann direkt der richtige Zeitpunkt, um so ein Buch zu schreiben, oder?
Ja, ist der richtige Zeitpunkt, glaube ich. Leider kann man es ja nicht so richtig umsetzen, ne?
Ja.
Weil du darfst ja nicht in die Tennishalle rein. Aber ich finde, man darf sich ja auch fortbilden in Zeiten, wo man vielleicht gerade nicht arbeitet. Von daher ist es vielleicht genau das richtige Buch zur richtigen Zeit, dass die Leute sagen, jetzt informiere ich mich mal ein bisschen, guck mal, was es Neues auf dem Markt gibt.
Ja, absolut. Wir sprechen gleich über das Buch, aber wir möchten auch natürlich über dich sprechen. Wie bist du zum Tennis gekommen? Bist du Tennisspieler, beziehungsweise hast du das dann auch von der Pika auf gelernt, oder wie bist du zum Tennis gekommen?
Das ist eigentlich eine ganz spannende Frage, weil ich habe in Indonesien gelebt mit meiner Familie. Da war ich zwischen 5 und 8, also 3 Jahre lang. Und meine Mutter hatte Tennisunterricht gebucht.
Ja.
Und ich durfte mit meinem älteren Bruder durfte ich immer die letzten 5 Minuten Tennistraining haben. Mhm. Und ich habe jede Woche auf diese 5 Minuten gelächzt, weil dieser Tennistrainer, dieser Indonesier, ich habe zwar nichts verstanden, aber das war ein cooler Typ und wir haben immer darauf gewartet, dass wir jetzt endlich 5 Minuten auch Tennis spielen dürfen.
Ja.
Und das hat mich so wahnsinnig angefixt an diesem Sport.
Und du hast es dann Zeit deines Lebens weitergespielt, den Sport?
Dann habe ich dort habe ich da ein bisschen gelernt. Dann, als wir zurück nach Deutschland gekommen sind, habe ich ein bisschen Pause gemacht. Mit 12 habe ich dann angefangen in einem Tennisverein. Und ich bin vielleicht auch Tennistrainer geworden, weil ich dort ein sehr, sehr schlechtes, mit dem Wissen von heute, ein sehr, sehr schlechtes Tennistraining bekommen habe.
Ja. Wie ist deine aktive Zeit gewesen? Ist das dann irgendwo in den Leistungssport gegangen oder war das immer Hobbysport für dich, das Tennis?
Ja, ich sage immer so, ich habe so den höchsten Hobbybereich gespielt. Also ich habe nie ganz gezielt Tennistraining gemacht. Ich habe nie so richtig Fitnesstraining dazu gemacht. Also ich bin letztendlich, meine höchste Liga war bei den Herren 30 in der Oberliga.
Ja, und du bist aber jetzt noch aktiv dabei dann noch?
Ich bin jetzt noch aktiv, bin über 50, spiele im Umfeld von Köln in der Oberliga Herren 50.
Ja, und wann hast du mit dem Tennistraining begonnen? Wann hast du gedacht, hier, das Tennistraining, das kann ich jetzt auch nochmal vermitteln, weil ich habe eben schon erwähnt, du bist Lehrer, eigentlich vom Beruf, also gelernt. Ist das dann, das Tennistraining dann quasi mit zum Sportunterricht dazugekommen oder wie ist das passiert?
Mein Vater war so schlau, dass der gesagt hat, als ich 18 war, ich zahle dir den Trainerschein. Mhm. Ja, dann war ich schon mal von seiner Tasche finanziell runter. Und ich habe dann irgendwann wirklich Spaß daran gefunden, Kindern, meistens nur Kindern, Tennisunterricht zu geben. Ich glaube, ich war da am Anfang nicht besonders gut, weil ich nicht so wahnsinnig viel Handwerkszeug an die Hand bekommen hatte. Aber ich war sehr, sehr engagiert und fand das einfach toll, wenn man besser wird in seinem Sport. Habe da, wie gesagt, mit 18 angefangen, habe es dann intensiviert im Sportstudium, was ich in Köln gemacht habe. Und da habe ich dann sehr, sehr viel Tennisunterricht gegeben und dann auch für jedermann vormittags vielleicht mit Hausfrauen, die Zeit haben, nachmittags mit Kindern, Jugendlichen und also, abends dann manchmal noch mit gestressten Männern.
Ja, also dann wirklich dann auch von der Pika auf gelernt, Trainerschein gemacht plus das Sportstudium. Du hast dann auf Lehramt Sport wahrscheinlich studiert.
Nee, ich habe Diplomsport gemacht, habe eigentlich Behindertensport und Rehabilitation gemacht, habe da auch ganz viel Rollstuhlsport nachher gemacht, auch Rollstuhltennis. Habe aber, um deine Frage zu beantworten, den Tennistrainerschein gemacht, C-Trainer. und habe dann immer alles, was ich so in die Hand bekommen habe, aufgesaugt. Wenn irgendwie ein Tennismagazin kam oder irgendwie ein neues Buch, ich habe das alles aufgesaugt. Mir war der Schein immer nicht so wichtig. Mir war es wichtig, für mich persönlich das rauszuziehen, was für mich und für mein aktuelles Training wichtig ist.
Und wann hast du dich darauf spezialisiert, dann mit Kindern Tennis dann zu spielen, beziehungsweise Kindern Tennis beizubringen, zu trainieren mit denen?
Ja, eben erzählt, dass ich im Studium sehr viel Training gegeben habe und habe dann irgendwann gemerkt, dass mir das schon fast zu viel wurde und habe mich dann so ein bisschen oder habe dann mal so ein bisschen reflektiert und gedacht, was macht dir eigentlich am allermeisten Spaß? Und dann kam dabei raus, dass es eigentlich Kinder und Jugendliche sind. Und ich hatte mir eigentlich überlegt, ich möchte Kinder bis 15, 14, 15, weil ich so ein bisschen die Pubertät raushaben wollte. War damals aber nicht so schlau, dass man ja mit 13 wird man ja auch irgendwann 14, 15, 16. Also die Jugendlichen sind ja auch mitgewachsen. Und ich hatte dann gedacht, ich mache das nur mit Kindern und Jugendlichen.
Ja.
Und habe mich dann irgendwann selbstständig gemacht. Das war 2003.
2003 mit dem Tennistraining dann für Kinder. Machst du?
Genau, da habe ich eine Kindertennisschule in Köln gegründet. Habe gesagt, ich fange jetzt ganz klein an. Mein Sohn war gerade 4, 5 Jahre alt. Dann kamen seine 4 Freunde dazu. Dann hatte ich eine Gruppe. Dann kamen noch mehr Freunde dazu. Hatte ich eine zweite. Dann habe ich einen Tennisverein gefunden und habe mich dann, wie gesagt, nur auf Kinder- und Jugendtraining konzentriert.
Ja, und das ist dann jetzt dann auch ganzjährig, dann auch Halle
Das
beziehungsweise draußen.
ist ganzjährig, genau. Ich mache das jetzt für 2 Vereine. Draußen und in der Halle sammelt sich das dann, dass diese beiden Vereine sich in der Halle treffen und dort ihr Tennistraining bekommen.
Ja, und an welche Kinder beziehungsweise Jugendliche richtet sich jetzt das Tennistraining, was gerade eben gesagt, 13, 14, 15, 16, also wie alt können Kinder, Jugendliche sein, wenn sie zu dir dann noch kommen?
Also ich habe dann die ganze Bandbreite. Ich fange an mit 4-Jährigen. Ich gucke dann immer so, wann ist es sinnvoll einzusteigen. Manchmal sage ich Eltern auch, wartet noch mal ein Jahr. Und dann geht das auch hoch bis 18. Manchmal sagen junge Leute, ach, das macht so viel Spaß, ich bleibe auch noch dabei, bis ich 20 bin, wenn ich mit Studium anfange oder so. Also ich habe die Bandbreite von 4 bis 20 circa.
Da kommen wir dann gleich noch mal ein bisschen so in medias res, was das Tennistraining angeht. Wenn du jetzt sagst, 4-jährige Kinder sind bei dir im Tennistraining, wie kommen die dazu? Ist das dann tatsächlich so ein Ding, dass die Eltern wollen, das Kind soll der nächste Roger Federer werden oder die nächste Steffi Graf werden? Und sind da die Erwartungen dann erstmal von den Eltern da, dass sie sagen, mein Kind soll Tennis spielen, was ich auch zum Beispiel mache?
Ja, ich glaube, das kommt. Ja, es sind so zwei Sachen. Einmal sind es Eltern, die selber Tennis spielen und sagen, wir möchten gerne als Familie den Sport machen. Und dann gibt es, glaube ich, andere, die sagen, Tennis ist einfach ein schöner Sport, ist ein Einzelsport, ist vielleicht nicht so rabiat wie Fußball oder Basketball, das ist nicht so körperlich. Ich glaube, das sind die beiden Herangehensweisen. Wobei ich manchmal denke, 4 Jahre ist schon fast zu früh. Ich habe manchmal auch Anfragen von, ich glaube, das Jüngste war 2,5. Und ich weiß nicht, was der Antrieb so wirklich ist. Ich höre dann oft den Satz, ja, der soll ja kein Boris Becker oder kein Roger Federer werden. Aber wenn man schon formuliert, ist vielleicht so ein Wunsch dahinter, dass das Talent vielleicht doch größer ist, als es dann in der Tat vielleicht wirklich ist.
Ja. Wie fängt man mit jüngsten Kindern, beziehungsweise ich sage jetzt mal 5 oder 6 Jahre alt, wenn es dann wirklich ein bisschen älter ist, wie fängt man mit Kindern an, den Tennis beizubringen oder den Tennis zu zeigen? Ist ja, es sollte ja nicht wahrscheinlich am Anfang so sein, dass einfach irgendwie auf den Ball drauf gekloppt wird.
Nee, definitiv nicht. Ich führe mir immer vor Augen, Tennis ist ja ein Sport zu zweit. Wir probieren immer Übungen zu zweit zu machen. Vielleicht rollt man mal die Bälle zu, wie beim Hockey. Man wirft sich die Bälle zu, übt dabei Fangen und Werfen und macht das alles ganz dosiert und langsam, damit man so eine Hinführung zu einem gemeinsamen Spiel hat. Das ist so meine größte Überschrift. Ich bin zum Beispiel nicht derjenige, der Klassiker, der dann aus dem Korb anspielt, da steht dann die Kolonne, jeder macht mal 2 Schläge, sondern ich versuche das immer im Miteinander hinzukriegen. Und dann muss ich mir halt anschauen, was können die schon? Wenn die schon fangen können, dann nehme ich vielleicht dann den Schläger dazu, dass sie mal den Ball selber dosiert zuspielen, sich den Ball zuspielen und selber fangen. Oder vielleicht schaffen sie sogar schon den ersten kleinen Ballwechsel hin und her. Aber meine große Überschrift ist immer, Tennis ist zu zweit oder zu viert, wenn man sich das Doppel vorstellt, und lasst uns das gemeinsam machen. Ich gebe euch eine Aufgabe, aber ich bin nicht derjenige, der euch ständig Bälle zuspielt.
Aber ist das dann so ein bisschen, wenn man mit Kindern anfängt, so eine kleine Fähigkeiten, ich sage jetzt mal Inventur, zu machen, was kann das Kind schon, und danach dann abzustimmen, was machen wir mit dem Kind?
Ja, ich glaube, das ist die große Kunst eines guten Tennistrainers, wenn du erkennst, was kann ich mit diesem Kind machen. Ich erlebe so manchmal, dass Kinder unterfordert sind, und ich erlebe auch auf der anderen Seite, dass sie überfordert sind. Und ich glaube, ein guter Trainer, der findet raus, was kann ich mit diesem Kind machen. Ich kitzel noch mal ein bisschen was raus, dass es herausgefordert wird, den nächsten Step in der Entwicklung zu machen. Oder manchmal sage ich auch so, klappt halt noch nicht, ist aber auch nicht schlimm. Wir gehen noch mal eine Stufe zurück. Wir können noch nicht mit dem hüpfenden Ball arbeiten. Wir rollen erstmal die Bälle hin und her. Ich weiß nicht, ob der Begriff bekannt ist, so Low T-Ball, dass du halt den Ball über den Boden rollst, wie beim Hockey. Zweit miteinander.
Ja. Wie groß sind die Gruppen dann bei dir im Tennistraining, wenn du in deiner Tennisschule das hast? Weil es scheint ja dann auch so zu sein, dass man individuell dann ja auch auf die Kinder eingehen muss, beziehungsweise auf die Jugendlichen dann.
Ja, ich finde, wenn du dieses Prinzip des Gemeinsamen, dann geht es auch, dass du größere Gruppen hast. Wenn die Kinder schon sehr spielfähig sind übers große Netz spielen, dann gebe ich mir Mühe, dass es 4 Kinder sind, manchmal 5, sodass die viel zum Spielen kommen. Wenn ich die kleineren nehme und spiele über das kleine Netz, dann kann ich ja im Querfeld auch meinetwegen 4 Netze aufbauen, A2 Kinder, dann bin ich bei 8 Kindern. Da kommt dann natürlich die Fähigkeit eines Trainers dazu, schaffe ich diese 8 Kinder so unter Kontrolle zu haben, dass sie auch das tun, was ich möchte, dass sie auch zum Spielen kommen. Das sind dann immer so ein bisschen auch pädagogische Fähigkeiten, die da gefragt sind.
Ja.
Ich als erfahrener Trainer würde dann sagen, ja, ich traue mir 8 Kinder definitiv zu, wenn ich es gut aufteile. Und manchmal habe ich jüngere Trainer im Team, wo ich sage, ich möchte dich jetzt auch nicht mit 8 Kindern überfordern. Fang du mal mit 4 an. Ist für dich vielleicht erstmal ein bisschen leichter.
Ja. Wie behält man die Kinder bei der Stange? Es gibt unglaublich viele Angebote. Es ist ja eigentlich immer eine Frage, die selbstverständlich ist an Leute, die einen Sport vermitteln wollen als Trainer, als Coach etc. Wie hält man diese Kinder bei der Stange? Brauchen sie dann die Erfolgserlebnisse, beziehungsweise wie kriegst du es hin, dass sie nicht nach einem Jahr sagen, ach komm, Fußball ist dann doch ein bisschen leichter für mich?
Ja, Fußball ist eine große Konkurrenz, da hast du schon das Richtige angesprochen. Ich finde, wir sind gut beraten beim Tennis, wenn wir das Spiel so echt vermitteln. Ich erlebe häufig, dass für gewisse Spielformen werden andere Namen erfunden und das Tennis wird eigentlich gar nicht so, nicht immer so ganz tennisspezifisch vermittelt. Ich finde es zum Beispiel ganz toll, wenn man sagt, wir zählen gleich richtig mit, 15, 30, 40 Spiel. Die Kinder wissen, es gibt einen Satz, die Kinder wissen, es gibt ein Match. Und das ist so das Erste, ich sage, ich vermittle dir den Sport im Original, so wie das in einer Vierer-, Fünfer-Gruppe möglich ist. Und das Zweite ist, wie bleibt man dran, ist auch immer mal wieder einen neuen Input zu geben. Wenn du sagst, ich kann jetzt die Grundschläge ganz gut, dann bin ich als Trainer so fähig, dass ich sage, komm, wir probieren jetzt mal einen Rückhand-Slice, wir probieren mal einen Topspin, wir machen mal taktische Geschichten, dass man immer wieder neuen Input liefert. Das ist einmal das, was ich im Training machen würde oder auch mache. Und das Zweite ist, wie vermittle ich den Wettbewerb? Und das ist eine ganz spannende Geschichte im Tennis, finde ich, weil dieser 1-zu-1-Sport ist für Kinder häufig ein großes Problem. Ich habe mal eine Statistik rausgesucht. Es gibt eine Untersuchung, dass 38% der Kinder, die das erste Turnier spielen, nie wieder ein Turnier spielen. Und wenn sie das zweite Turnier gespielt haben, sind es schon 45%, die nicht mehr mitmachen. Und nach dem 5. Turnier sind es sogar 3/4 der Kinder, die nicht mehr Turnier spielen wollen. Und da frage ich mich manchmal, was müssen wir tun, damit die Kinder dann auch wirklich bei dem Sport bleiben? Ja. Vielleicht nicht zu früh in den Wettbewerb gehen, weil dieser 1-zu-1-Sport einfach auch nervenaufreibend ist. Du verlierst da alleine. Beim Fußball ist vielleicht im Zweifelsfalle der Torwart schuld. Und beim Tennis bist du halt alleine. Und da müssen wir halt mal als Trainer schauen, was machen wir da für adäquate Angebote.
Also hieße das dann im Umkehrschluss vielleicht nicht ganz so früh an ein Turnier ranlassen, weil Kinder wollen sich dann ja vielleicht dann auch messen. Also ich gehe davon aus, dass sich einige Kinder messen wollen und die wollen dann auch in diesen Wettbewerb rein. Aber dass man da vielleicht dann auch einmal sagt, okay, vielleicht noch diesen einen Schritt zurück und lass uns noch ein Vierteljahr machen, bevor du dein erstes Turnier spielst, vielleicht auch darauf vorbereiten, was da in dieser Wettkampfsituation dann kommt.
Ja, auch da würde ich sagen, gucken wir gut hin. Und die, die Wettbewerb wollen, sollen Wettbewerb bekommen. Und die, die vielleicht noch nicht so weit sind, da sind wir dann ein bisschen vorsichtiger. Ich habe zum Beispiel mal ein Turnier gemacht, King of the Court, das klassische Königsspiel, was, glaube ich, jeder Trainer kennt. Und habe das mal in einer Wettbewerbsform gemacht. Und da sind dann 4 bis 5 Kinder auf einem Platz und haben eine Turnierform, wo sie quasi so ein Team erleben haben, zwar alleine ihre Punkte zählen, aber es fällt nicht so auf, dass du da alleine jetzt vielleicht die wenigsten Punkte hast. Mhm. Fand ich eine ganz spannende Spielform. Ich hatte es vorher noch nie gemacht. Und die Kinder waren begeistert, weil sie nicht zu sehr im Fokus standen. Mhm. Oder wir machen einen Teamwettbewerb. Diese klassischen Mädenspiele, die klappen auch ganz gut, finde ich, wenn du ein ganz gutes Team zusammengestellt hast. Ein menschlich gutes Team. Und bei dem Einzelwettbewerb muss man halt mal schauen, wer ist dafür schon so weit? Und wen würde ich damit überfordern? Und dann lasse ich das erstmal weg. Mhm. Ist natürlich auch nochmal ein Aspekt, dass man den Eltern vermittelt und sagt, ey, wir machen erstmal langsam. Oder wir beobachten das Kind erstmal sehr gut und darf es oder sollte es schon ein Turnier spielen oder sollte es vielleicht noch kein Turnier spielen. Das ist auch die Verantwortung des Trainers, da mit den Eltern gut in Kontakt zu gehen.
Ja. Was machst du mit Spielerinnen beziehungsweise mit Kindern, die, wo du merkst, oh, die haben ein ziemliches Schlagtalent. Das ist, das könnte was werden, beziehungsweise die scheinen Spaß dran zu haben, die haben Ballgefühl, die haben ein Talent dafür. Was machst du mit den Kindern, wo du merkst, da könnte tatsächlich ein bisschen mehr noch dran sein? Bei denen könnte die Decke ein bisschen höher sein.
Ich finde, das Wichtigste ist dann der erste Schritt für mich zu sagen, dieses Kind muss in eine passende Gruppe, dass es adäquate Spielpartner hat. Häufig erlebe ich das dann noch ein Jahr, dann verbleibt man halt in dieser Gruppe und dieses Kind ist völlig unterfordert. Mhm. Und das finde ich schade, weil ich finde, wenn jemand Talent hat, dann ist es auch unsere Aufgabe zu sagen, hey, dann geben wir auch unser Bestes, damit du weiterkommst. Gilt eigentlich für jedes Kind. Aber wenn jemand wirklich ein herausragendes Talent hat, dann würde ich sagen, hey, passende Gruppe, passendes Training, Kontakt mit den Eltern zu sagen, ihr Kind hat Talent. Ohne dass wir jetzt den nächsten Roger Federer wieder haben wollen. Ne? Aber wie groß ist die Bereitschaft des Kindes? Wie groß ist die Bereitschaft der Eltern, das ein bisschen mehr zu fördern? Und dann auch zu schauen, wo ist das nächste Leistungsangebot? Vielleicht kann ich es als Tennisschule nicht alles selber leisten. Dann gibt es natürlich Bezirkstraining oder andere Förderprogramme. Man sagt, ganz uneitel sagt, ich kann es vielleicht in meiner Tennisschule nicht leisten, weil ich nicht die adäquaten Spielpartner habe. Bitte, oder ich biete euch an, geht zu diesem Fördertraining. Mhm. Ist ja auch eine Informationsvergabe, wenn ich jetzt bei mir Eltern vorstelle, die gar nicht im Tennissport sind, die wissen ja gar nicht, wie das funktioniert. Ja. Dann würde ich sagen, ich bin da ganz uneitel und sage, hey, ich mache das so lange, wie ich das gut kann. Und wenn das meine Dimension übersteigt, dann geh bitte ins nächste Förderprogramm, was ich dir zeige, wo es ist.
Ich würde gerne noch einmal gerade auf den Inhalt die Inhalte, die man so vermittelt, nochmal zurückkommen, bevor wir dann auch auf das Buch kommen. Wie hat sich das, du hast gerade eben gesagt, du bist über 50, wie hat sich das Tennistraining in den letzten 30 Jahren dann geändert? Was hat sich alles geändert? Ich meine, wer die Biografie zum Beispiel von Andrew Agassi gelesen hat, der weiß, Andrew Agassi hat 5000 Bälle am Tag geschlagen, hat irgendwie 1 Million Bälle im Jahr schlagen müssen und er hat hinterher gesagt, er hat den Sport immer gehasst. Natürlich ist das jetzt eine Extremform mit Andrew Agassi, aber wie hat sich das über die letzten 30 Jahre dann auch verändert, das Tennistraining dann mit Kindern, mit Jugendlichen?
Ja, ist eine gute Frage. Wenn mich das fragst, kommt mein erster Gedanke, hat es sich überhaupt so wahnsinnig verändert? Da schwingt auch in meinen Worten so ein bisschen eine Enttäuschung mit, wo ich manchmal denke, selbst jüngere Trainer übernehmen eigentlich das, was sie selber erlebt haben. Ich bin zum Beispiel im Negativen überrascht, wie viel wird noch so Kolonnentraining gemacht. Ne? Fünf Kinder, vier Kinder in einer Reihe, der Trainer spielt die meisten Bälle an, die Spieler eigentlich am wenigsten, ne? Weil der Trainer nur aus dem Korb serviert. Und das gibt es eigentlich immer noch im Tennistraining. Und der moderne Trainer ist eigentlich derjenige, der ganz viel über das Spiel vermittelt, der über Aufgaben die Kinder dahin bringt, dass sie Verbesserungen bekommen. Und ja, wie gesagt, ich bin so ein bisschen enttäuscht, was die Trainergilde angeht. Gilt natürlich nicht für alle, aber ich glaube nicht, dass es so eine Wahnsinnsveränderung schon gegeben hat. Zumindest in dem Bereich Kinder, Jugendliche, im Leistungsbereich, muss ich gestehen, kenne ich mich eigentlich gar nicht aus. Ich bin nicht in den Leistungszentren unterwegs und schaue mir das da an. Da würde ich mich jetzt von distanzieren, weil ich da nicht genug Ahnung habe. Aber so in diesem, ich sag mal, so Hobbybereich oder sagen wir, bis Verbandsliga, da glaube ich, ist gar nicht so wahnsinnig viel passiert.
Ist das dann auch
Leider.
so ein bisschen eine Art von Erwartungsmanagement, was man mit den Eltern zum Beispiel machen muss? Weil ich könnte mir vorstellen, dass viele Eltern auch sagen, warum hat das Kind jetzt keinen Schläger in der Hand? Warum spielt es nicht 15 Bälle hintereinander?
Ja, guter Aspekt. Viele Eltern, glaube ich, sehen das auch so, wenn der Trainer jetzt viel erklärt, wenn der jetzt viele Bälle anspielt, das sieht nach außen erstmal gut aus. Umgekehrt, wenn ich sage, jetzt spielen die Kinder ganz viel miteinander, dann könnte man von außen denken, was macht der da? Der lässt die einfach nur spielen. Was ist das denn eigentlich für ein fauler Trainer? Und man sieht gar nicht den Input, den ich gebe. Wie lautete gerade die Aufgabe, die die haben? Lange Bälle zu spielen, Crossbälle zu spielen oder so. Und das ist schon, dass man auch nach außen vermittelt, was tut man da eigentlich? Und wie qualitativ ist das eigentlich? Wie hochwertig ist das?
Also ist nicht nur ein Training mit den Kindern, sondern auch tatsächlich dann mit den Eltern.
Ja, ich bin öfter mal mit Eltern in Kontakt, um Informationen zu geben, wenn sie denn ein gewisses Interesse zeigen. Es gibt ja auch Eltern, die liefern einfach nur ab und holen wieder ab. Dann
Ja.
bin ich nicht gezwungen, mit denen in Kontakt zu treten. Aber wenn da Eltern am Zaun stehen, dann merke ich manchmal schon, sehe das vielleicht am Gesichtsausdruck, dass sie nicht hundertprozentig zufrieden sind oder sind interessiert, wie läuft das Tennistraining, wie entwickelt sich mein Kind. Und dann gehe ich schon sehr in den Elternkontakt, was ich auch sehr wichtig finde. Weil das sind schließlich die Menschen, die das Kind dahin schicken, die auch bezahlen. Und dann finde ich, das gehört nur zum guten Tennistraining dazu, da auch eine gute Atmosphäre zu schaffen mit den Eltern.
Ja. Und du hast jetzt das Buch geschrieben, Tennistraining für Kinder, ein kompletter Trainingsleitfaden, erschienen im Fachbuchverlag Dr. Müller-Betzenberger. Und darüber würde ich jetzt ganz gerne sprechen wollen. War das so ein Ergebnis aus dem, was du gesagt hast, okay, ich habe ein bisschen eine andere Form mit den Kindern zu trainieren und es gibt andere Formen mit den Kindern zu trainieren und ich muss das mal zu Papier bringen?
Ja, ich hatte die Idee, mal was zusammenzuschreiben, was ich alles so im Tennistraining erlebt habe und was mir wichtig ist. Als es dann ein bisschen konkreter wurde, habe ich immer beobachtet auf den Nachbarplätzen, was passiert denn da eigentlich so und was gefällt mir da nicht so. Und aus einem Aspekt ist dann immer ein Kapitel geworden. Wenn ich gedacht habe, zum Beispiel Stunden scheitern, weil Disziplin in der Gruppe nicht herrscht. Dann habe ich ein Thema geschrieben, wie funktioniert es in der Gruppe, wie schaffe ich es, eine gute Atmosphäre zu schaffen, wie schaffe ich das, dass Kinder gut mitziehen in der Stunde. Ja, und dann habe ich immer wieder neu, ach so, das klappt auch nicht so gut, schreibe ich was darüber. Und daraus sind dann 34 Kapitel geworden, 34 Themen, die eigentlich das widerspiegeln, was in meiner Tennisschule ständig passiert und was mir wichtig ist.
Ja, es fängt an hier mit dem Lehrstil, aber bitte mit Begeisterung. Die jüngsten Vielfalt für die Einsteiger zum Beispiel gibt es ein Kapitel, aber dann auch wirklich Technikvermittlung, Vorhand mit High Five. Und es sind so zwei, drei Begriffe, die immer wieder in diesem Buch vorkommen. High Five zum Beispiel und auch Best of Five. Was hat es mit diesen Begriffen dann? Best of Five wissen die Tennisfans natürlich, was damit gemeint ist, aber was ist in diesem speziellen Fall damit gemeint?
Also bei Best of Five, der Begriff stimmt ja nicht, Best of Five wäre, ich muss drei Sätze gewinnen. Bei mir war es, ich wollte einen Begriff aus dem Tennis haben und ich habe in jedem Kapitel nur fünf Impulse geben wollen, weil ich gedacht habe, wenn ein junger Trainer im Internet schaut, dann sieht er ja den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil du hast YouTube-Videos, du hast Downloads, du hast Bücher, du hast alles Mögliche. Und mein Wunsch war, einmal ganz reduziert zusammenzuschreiben, was klappt in meiner Tennisschule. Und wenn du diese fünf Dinge, die ich dir da an die Hand gebe, nutzt, dann hast du die Basis für ein gutes Tennistraining. Also ich wollte wenig, aber Qualität da reinbringen.
Ja.
Du hattest die zweite Frage mit High Five. Bei der modernen Vorhand geht der Schläger so ein bisschen hoch und der Einstieg für eine Vorhand ist für mich, ich klatsche einfach meinen Gegenüber ab mit der Hand. Dann habe ich nämlich die Hand schon oben und wenn ich mir dann vorstelle, ich nehme den Schläger auch noch dahin, dann ist der Schläger auch oben und dann ist für die Kinder klar, ach, High Five, ich muss die Hand hochnehmen, ich muss den Schläger hochnehmen. Ich arbeite da gerne immer über Bilder oder über Aufgaben. Ich könnte jetzt auch sagen, nimm den Schläger ein bisschen höher, nimm ihn ein bisschen tiefer, dann sagt das Kind irgendwann, ich weiß auch nicht mehr, was ich will. Aber wenn du sagst, High Five, kennst du vom Schulhof, übernehme ich einfach für den Tennisunterricht.
Ja, es sind sehr, sehr viele Grafiken drin. Das ist auch das Titelbild zum Beispiel, ist ein Kind, was mit einer kleinen Pylone einen Ball fängt, glaube ich. So soll es dann dargestellt sein. An wen richtet sich dieses Buch? Ist das wirklich für Leute, die sagen, okay, in meinem kleinen Verein gibt es noch keinen Tennistrainer, wir haben ein paar Kinder, die wollen Tennis spielen. Ich mache das damit oder an wen richtet sich dieses Buch?
Im Prinzip sind es zwei Zielgruppen. Einmal sind es die jungen Trainer, die noch ganz wenig Erfahrung hatten, was ich gerade gesagt habe, die gar nicht wissen, wo bekomme ich eigentlich die Information her für ein gutes Tennistraining, weil es da nicht so wahnsinnig viel Literatur gibt und weil ich es mir dann im Internet halt mühsam zusammensuchen möchte. Das ist so Basiswissen für einen Jungtrainer. Und das Zweite ist, und da spreche ich eigentlich auch aus meiner Warte, ich finde es schön, dass alles mal zusammengetragen ist und dass ich als Tennisschulleiter sagen kann, guck mal hier, das ist im Prinzip das Konzept der Tennisschule. So soll es in meinen Augen aussehen. Also kann ich als erfahrener Trainer sagen, ich muss nicht ständig mit meinem Trainer in Kontakt treten, weil der hat das Handwerkszeug. Oder andersrum, ich kann auch sagen, guck mal, in dem Kapitel steht doch so und so. Das machen wir im Moment noch nicht. Achte nochmal drauf. Keine Ahnung, in Kapitel 6 mit der Gruppendisziplin, was ich eben sagte. Lass uns da nochmal drauf achten. Dann kannst du dich immer wieder darauf beziehen. Also im Prinzip geht es an Jungtrainer und an Tennisschulleiter oder Tennisvorsitzende oder Sportwarte, die sagen, wir würden gerne ein einheitliches Konzept für unseren Verein haben.
Ja, was erwartest du dir jetzt in der Zukunft, beziehungsweise was wünschst du dir dann in der Zukunft? Willst du dann auch noch weitere Bücher schreiben? Sollen da noch weitere kommen? Ist das was planst du damit dann jetzt noch?
Ich habe noch ein zweites Buch, das ist jetzt fast fertig. Da geht es um Eltern-Kind-Tennis, weil ich immer beobachte oder häufig beobachte, dass Eltern mit ihren Kindern auf den Tennisplatz gehen. Sie wissen nicht, was sie da tun sollen. Sie haben eine romantische Vorstellung, wir machen jetzt gemeinsam Sport. Und das Ergebnis ist häufig, nach 10 Minuten, Viertelstunde geht es ab auf die Terrasse, wird ein Eis gegessen und das eigentlich aus Frust, weil es nicht geklappt hat. Und ich habe da so ein bisschen zusammengetragen, welche Spielformen funktionieren, wie verhältst du dich als Elternteil, gib nicht zu viel Information, weil ein Kind ist dann irgendwann gelangweilt oder genervt, wenn die Eltern zu viel erzählen. Und da gibt es ein paar, sagen wir mal, pädagogische Aspekte und ein paar spielerische Aspekte und so ein paar Hinweise, wie es auch in dem Trainerbuch ist, zur Technik, wo man mal sagen kann, guck mal, kannst du mal darauf achten, könnt ihr mal gemeinsam probieren. So, das ist das eine. Das Zweite, was mir noch sehr am Herzen liegt, dass ich nenne das immer so diese Soft Skills oder diese Führungsqualitäten, dass mir das eigentlich viel zu kurz kommt. Wenn du im Internet schaust, dann gibt es die neueste Form, wie der Roger Federer sein Handgelenk nochmal einen Grad anders aufstellt. Das ist so sehr, sehr speziell. Ich finde das auch faszinierend. Ich gucke mir das auch gerne an. Aber mir fehlt eigentlich so diese Soft Skills. Wie schaffe ich es eigentlich, eine gute Bindung hinzukriegen? Es gibt zum Beispiel eine Untersuchung, die sagt, dass im Coaching, ob das jetzt im sozialen, psychologischen oder im Sportcoaching ist, dass 50 bis 70% des Erfolges hängt an der Beziehung zwischen Coach und Schüler. Wenn der Schüler dir das nicht abnimmt, wenn du kein cooler Typ bist, wenn du nicht überzeugend bist, dann sagt das Kind, ja, interessiert mich nicht. Da kannst du die beste Übung machen, aber es klappt halt nicht. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Ich denke dann auch immer so beim Fußball. Ich habe neulich eine Doku gesehen über Jürgen Klopp. Denke ich, hey, weil du einfach ein cooler Typ bist, weil man dir das einfach glaubt. Ich glaube nicht, dass er die Viererkette besser erklären kann, aber er ist einfach ein guter Typ. Und das, finde ich, kommt in der Trainerausbildung zu kurz. Und da bin ich im Moment dran zu überlegen, wie kriegt man das gut transportiert, vielleicht in Seminaren, vielleicht auch in Buchform, vielleicht auch sportartübergreifend, weil ich das einen ganz wichtigen Aspekt finde, wenn man erfolgreich sein möchte.
Ja, also eher der ganzheitliche Ansatz dann, nicht nur zu sagen, okay, wie bringe ich dem Kind das bei, sondern auch selber dann ja auch zu lernen.
Genau.
Ja, das klingt sehr, sehr interessant. Tennistraining für Kinder von Christopher Göhr, ein kompletter Trainingsleitfaden ist erschienen, ist über die normalen Wege natürlich dann auch kaufbar, erwerbbar. Christopher, ich danke dir sehr für das Gespräch.
Ich danke dir, war sehr spannend. Dankeschön.
Das war Christopher Göhr, 15.0.de. Das ist seine Website, beziehungsweise das ist die Website seiner Kindertennisschule und da könnt ihr euch das dann ansehen. Tennistraining für Kinder, so heißt das Buch, das er geschrieben hat, ist im Betzenberger Verlag erschienen, kostet 19,90 €, falls euch das interessiert. Das war's mit einem kleinen Special hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn euch das gefällt, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Und ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.